Christian, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast Deep Dive.
Hallo.
Hi Julius.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, danke schön.
Sehr, 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 sehr gut.
Mir auch.
Fein.
Danke für die Nachfrage, mir auch.
Mir geht's richtig gut.
Meistens stellt man ja die Frage, um sie zurückgestellt zu bekommen.
Ach so, du hast es richtig ausgesessen.
Ja? Ich sitze es aus, ich mache phatische Kommunikation.
Phatische, kannst du es erklären?
Ja, das bedeutet, ich gebe kein Backchanneling.
Ja, das ist unidirektional, würde ich dazu sagen. Mhm. Was sagt quasi alles,
weißt
was
du, wer berühmt ist dafür, das zu machen?
Nein.
Justin Bieber. Aber bei dem hat es, glaube ich, gesundheitliche Gründe.
Dass der so kommuniziert? Stark. Da hat man direkt was gelernt.
Der macht alle nervös damit, alle Interviewerinnen.
Gut, was wir heute besprechen, ich habe es beim letzten Mal schon angekündigt, wir werden uns heute in ein sehr schönes Thema reinarbeiten. Ich habe etwas.
Nichts anderes habe ich erwartet.
Ich habe etwas wirklich sehr Schönes vorbereitet. Also, wir haben beim letzten Mal am Ende der wunderbaren Ausgabe zum Thema Zivilschutz und wie kann man das Ganze organisieren und wie kann man das Ganze besser ausbauen mit europäischen Vergleichen. Eine sehr spannende Sendung, ist wirklich zu empfehlen, da nochmal reinzuhören. Alles irgendwie ein Thema beleuchtet, das man nicht unbedingt auf dem Schirm hat.
Instant Classic.
Instant Classic. Würdest du das selber so bezeichnen?
Sagen viele.
Sagen viele. Gut, ich habe am Ende dieser wunderschönen Instant Classic Sendung angeteasert, dass wir uns dieses Mal mit der Frage beschäftigen werden, mit der guten Nachricht, dass Paris und die Bürgermeisterin Anna Hidalgo weiter voranschreiten beim Ausbau zu einer klimaneutralen Stadt. Was total gut ist. Ich hatte kurz erwähnt, dass es das Konzept gibt der 15-Minuten-Stadt. Und wir hatten Paris schon mehrfach am Wickel in unterschiedlichen Zusammenhängen. Wir haben einmal im Rahmen der Olympischen Spiele als gute Nachricht darüber gesprochen, dass man in der Seine wieder baden kann.
Wenn man unbedingt will.
Nicht, wenn es geregnet hat, aber man kann wieder darin baden.
Konnte man vorher auch schon.
Ja, konnte man, aber nicht ohne schwere körperliche und gesundheitliche Folgen. Wir haben darüber gesprochen, dass es ein Parkverbot für SUVs gibt. Und das zeigt so eine Richtung vor, in die diese Stadt geht. Und ich möchte gerne mit dir auf diese positive Entwicklung gucken. Und der Ablauf wird sein, wir gucken zuerst einmal auf Paris. Dann gucken wir uns ein nicht ganz so gutes Beispiel an. Wir gucken auf Berlin. Dann gucken wir von Berlin nach Europa. Dann die ganze Welt. Und dann, wenn wir noch zeitlich irgendwie das schaffen, werfen wir beide noch einen Blick in die Studienlage, um einfach die Frage mal global zu beantworten, bringt's das? Bringt's das, den Verkehr zu reduzieren? Bringt's das, Parkplätze zu reduzieren? Bringt's das, Bäume zu pflanzen? Ja oder nein? Ich spoilere das mal. Ja.
Wirklich?
Erzähl's keinem.
Los geht's.
Also wir fangen, so wie ich es gesagt habe, wir fangen mit Paris an. Anna Hidalgo ist Pariser Bürgermeisterin seit wann?
Schon eine Weile. 8 Jahre?
2014. 11 Jahre dieses Jahr.
11 schon.
11 Jahre. Und Anna Hidalgo ist angetreten mit einer sehr bürgerinnenzentrierten Sichtweise auf diese Stadt. Und ich glaube, das war auch ganz wesentlich. Die Herangehensweise war, man muss die Gesundheit der Bürger und Bürgerinnen in den Vordergrund stellen. Es geht quasi gar nicht um die Individualinteressen von Unternehmerinnen und es geht nicht um die Individualinteressen von Autofahrern und Autofahrerinnen, sondern es geht erstmal um Gesundheit. Und unter der Maßgabe wurden verschiedene Maßnahmen in den letzten Jahren durchgeführt. Ich liste mal ein paar auf. Wir haben das rechte Seineufer, ist komplett autofrei. Das ist, wann warst du das letzte Mal in Paris?
Ich war noch nie in Paris.
Ui, na dann, hurtig. Mach dich mal auf den Weg. Also das rechte Seineufer ist komplett autofrei. Du kannst jetzt, wenn du abends an die Seine gehst und möchtest dir den Eiffelturm angucken, kannst du am Ufer sitzen. Das ging lange nicht. Es war halt einfach eine vielbefahrene Straße. Es wurden insgesamt 60.000 Parkplätze entfernt, innerstädtisch, nicht in den Randgebieten, sondern innerstädtisch. SUVs haben eine Parkgebühr, und das hatten wir schon, von 18 Euro pro Stunde. 18 Euro pro Stunde. Und alles in allem hat das dazu geführt, dass nur noch 33% aller Haushalte ein Auto haben, was ziemlich abgefahren ist. Parallel dazu hat man Radwege ausgebaut. Insgesamt gibt es bis Ende 2024 480 Kilometer Radwege und Tempo 30 wurde flächendeckend eingeführt. Was alles, also wir sind ja hier beim Goodcast.
Wo sind wir?
Beim Goodcast, dem Nachfolger der Good News, dem Deep Dive. Aber es sind alles in sich verdammt gute Nachrichten. Und wir sind noch nicht durch mit dieser Liste. Es geht noch weiter. Dieselautos wurden 2024 verboten. Benziner sollen 2030 verboten werden. Und jetzt, da gebe ich dir schon mal so ein, was hat das Ganze gebracht? Nur zwei Zahlen, um mal kurz den Nagel da einzurahmen, ob das gut ist oder nicht. Stickstoffdioxidbelastung -50%, Feinstaub -40%. Und man geht davon aus, dass 2500 vorzeitige Todesfälle durch gesundheitliche Beeinträchtigungen deswegen jährlich vermieden werden. So, also insgesamt mega gut. So, wirklich, da jagt eine gute Nachricht die andere. Ich könnte das noch weiter ausbauen, dann machen wir gleich.
Gibt es auch schlechte Nachrichten zu? Hast du nicht geguckt jetzt erst?
Nö, es gibt, also was heißt schlechte Nachrichten? Es gibt durchaus die Frage, ist das für alle gut? Ist das gut für Einzelhändler? Mhm. Ist das gut für Unternehmen? Was ist mit den Leuten, die in den Randgebieten wohnen, die ja irgendwie auch Zugang brauchen zur Innenstadt? Wie ist die Rolle von Medien, wenn solche Dinge nach vorne getrieben werden? Das sind, ich würde nicht sagen schlecht, aber es sind Fragestellungen, die muss man sich stellen. Und wenn man die nicht gut beantwortet hat, dann passiert, danke für die schöne Brücke, das, was in Berlin passiert ist. In Berlin gab es 2018, und da haben wir jetzt den Sprung, und das war ein bisschen auch mein Aufhänger, als wir das letzte Mal hier saßen, machte es gerade die Runde, dass man überlegt, bestimmte Tempo-30-Zonen in Berlin wieder zurückzubauen. Und als Anwohner bin ich davon unmittelbar betroffen, also die Kantstraße. Ich werde nicht müde, das zu erzählen. Als wir damals hierher gezogen sind, war das zweispurig 50, dann war das einspurig 50 und dann war es einspurig 30. Und das macht was mit der Lebensqualität. Und jetzt überlegt man eben, diese Tempo-30-Zone wieder aufzuheben und da wieder einen zweispurigen Autobahnzubringer draußen zu machen. In Berlin hat man 2018 im Rahmen von einem Mobilitätsgesetz eigentlich ziemlich ambitioniert sich das Ganze angeguckt und hat gesagt, hey, wir packen das jetzt mal alles an. Kannst du dich erinnern, als die Friedrichstraße Fußgängerzone war?
Da war es. War ein großes Wahlkampfthema.
Ja, wie siehst du das mit der Friedrichstraße als Fußgängerzone in Berlin?
Bin nie so tief eingetaucht, glaube ich, wie man es hätte machen können, weil es ja wirklich ein großer Aufhänger war. Es ist nicht viel Straße für so eine riesige Stadt, aber es hat irgendwie polarisiert. Und viele Leute, die gar nicht in der Friedrichstraße aktiv sind oder irgendwie da jemals irgendein Stake haben, dass sie da teilnehmen möchten am Verkehr, hatten eine Meinung dazu. Ich fahr sowieso nur mit Fahrrad, deswegen fand ich es irgendwie gut. Es ist auch nicht so leicht gewesen, da mit Fahrrad zu fahren, weil dann alle irgendwie durcheinander wuseln. Es war eine sehr entschleunigte Situation und ich finde, sowas müssen die Leute vor Ort irgendwie entscheiden für sich. Ich habe da keine harten Meinungen zu. Ich kann verstehen, wenn Kaufhäuser oder irgendwie Restaurants sagen, wir müssen unsere Lieferanten irgendwie ranholen. Wenn hier was angeliefert wird und Lebensmittel kommen, können die nicht mit der Schubkarre aus Spandau kommen und den ganzen Weg laufen.
Ich bin gespannt.
Deswegen habe ich da keine irgendwie so harte Meinung zu. Ich finde es gut, wenn mehr begrünt wird, wenn die Autos langsamer fahren müssen, dann fahren sie oft auch vorsichtiger, wenn man sich dran hält. Und dann ist es eine gute Sache. Aber ansonsten ist es auch illusorisch zu sagen, wir haben keine Autos mehr in der Stadt. Weil Leute müssen in den Supermarkt und Sachen kaufen und die kommen da nicht hin mit der U-Bahn, diese Dinge.
Ja.
Ich glaube, es war zu aufgebauscht, das Thema. Mhm. Friedrichstraße jetzt explizit.
Mhm. Wurde ja auch direkt rückabgewickelt nach dem Regierungswechsel.
Ja.
Damals war quasi.
Was ich auch legitim finde. Ich meine, wir wünschen uns irgendwie immer so Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit und lange Fristen. Aber wenn wir als Einwohnerinnen und Einwohner eine andere Regierung wählen, dann hat es natürlich auch Konsequenzen.
Ja und nein, du hast mir gerade eben mehrere wunderbare Brücken gebaut, weil das hat meine Recherche gezeigt, dass gute Entwicklungsprogramme für Städte davon abhängig sind, dass sie eben auch regierungsübergreifend funktionieren. Und ganz häufig ist es so, dass Veränderungen, die zum Wohle der Bevölkerung sind, eigentlich regierungsübergreifend auch Bestand haben. Deswegen müsste man sich fragen, ob diese Friedrichstraßenlösung damals eigentlich zum Wohle der Bevölkerung war. Also ein Mikro-Thema.
Wahrscheinlich. Aber es ist ja der Streitpunkt. Alle Parteien nehmen ja für sich in Anspruch zu sagen, das ist zum Wohle der meisten Menschen. Sonst würden sie es ja nicht machen. Wir haben ja ein Interesse daran, gewählt zu werden.
Berlin ist, den wir jetzt gerade von einer großen Koalition aus CDU und SPD, also wir haben eine große Koalition, gab einen riesen Aufschrei, weil die ganzen Radwegprojekte gestoppt wurden oder gestoppt werden sollten. Es ging insgesamt, glaube ich, um 18 oder 19 Projekte, die gestoppt werden sollten. Zum Ausbau von Radwegen, zur Neuschaffung von Radwegen, zur Verbesserung der Struktur. Zuständige Verkehrssenatorin Bonde hat sich jetzt doch dazu hinreißen lassen, 16 dieser Projekte weiterzuführen, aber mit massiven Budgetkürzungen. Man hat einfach 60% des Budgets gekürzt zum Ausbauen. Also diese Radwegprojekte, die werden zum Großteil jetzt fortgesetzt, aber eben mit sehr viel kleinerem Budget.
Für kleinere Fahrräder.
Gibt es nur noch so Einräder und diese Zirkusklauen, diese Clownräder. Nur für diese ist jetzt noch Geld da. Was ich aber wirklich eine Schweinerei...
Und diese scheiß E-Scooter.
Die sind gar nicht so schlecht manchmal. Ja, es gibt ja, wir hatten das...
Es gibt nichts Gutes daran.
Ich glaube, dass das Hauptproblem ist, dass die E-Scooter eigentlich bei der Mobilitätswende gar keinen Beitrag leisten, sondern dass sie vor allem das, was die Leute vorher mit per Fuß gemacht haben, dass sie das jetzt eben mit diesen E-Scootern machen. Also es gibt keinen, hat keinen Einfluss auf irgendwas.
Doch, es hat einen sehr negativen Einfluss darauf, wie du über die Straße gehen kannst und wo du deine Gehwege benutzen kannst, wenn du einen Kinderwagen schiebst, wenn du im Rollstuhl sitzt, wenn du um die Ecke läufst und gegen so ein Ding latscht oder wenn Kinder auf dem Fahrrad, Kinder auf dem Fußgängerweg fahren müssen und da rumkurven. Es ist nur schlecht. Diese Geräte haben keinen Mehrwert und sind eine Katastrophe.
Ja.
Dass die nicht verboten sind, in vielen Städten auch verboten, zu Recht. Aber ist der Goodcast.
Nicht der.
Für meinen Hatecast mache ich eine E-Scooter Folge.
Wenn wir jetzt schon bei Hatecast sind, was ich eine wirkliche Schweinerei finde, ist, dass viele Tempo-30-Zonen offensichtlich rückabgewickelt werden. Und da spricht man, also bei den Tempo-30-Zonen, die es in Berlin überwiegend gibt, das sind Tempo-30-Zonen vor Kitas und vor Schulen. Und die jetzt rückabzuwickeln und die Begründung war.
Ist es so, wirklich?
Ja,
ist wirklich so. 50 vor einer Schule? Gibt es eigentlich nicht, oder?
Ich suche dir das hinterher nochmal raus. Wie immer, ich stelle hinterher meine gesamte Recherche zur Verfügung. Wer sich da durchlesen möchte, es sind 24 Seiten feinst ausgearbeitetes Material.
Aber vom Allerfeinsten.
Vom Allerfeinsten.
Katastrophe ist doch, dass die Leute, man braucht auch kein Verkehrszeichen, um zu wissen, dass man langsam fährt, wenn da Kinder zur Schule gehen.
Ja, das kannst du mal dem Idioten erzählen, der neulich bei Rot, also wirklich nicht nur, nicht kirschgrün, ja, Rot, vor der Schule über die Ampel geknistert ist. Den habe ich hinterher so zusammengeschissen. Mir ist so der Hut, mir ist wirklich richtig die Hutschnur geplatzt. Weil es ist einfach nicht in Ordnung. So, weil, ja. Punkt. Möchte ich das nicht weiter ausführen. Es ist einfach scheiße, ey. Reißt euch vor Schulen zusammen.
Ja.
Also wir bleiben dabei. In Berlin wird halt einiges zurückgebaut und im Grunde ist es total, total hohl, weil. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast. Es gibt insgesamt 1100 deutsche Kommunen, die sich zusammengeschlossen haben unter dem Motto lebenswerte Städte durch angepasste Geschwindigkeiten. Das heißt, Berlin geht hier einen Weg entgegen einer Entwicklung, die sich bundesweit abbildet. Was aus meiner Perspektive total schwer nachvollziehbar ist. Es gibt viele positive Beispiele inzwischen.
Das Außenseiter Spitzenreiter
vielleicht, ja. Aber dann auch bald Spitzenreiter bei den Verkehrstoten, weil ich werde dir nachher zeigen, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang gibt zwischen den Geschwindigkeiten in Städten und den Verkehrstoten. Es ergibt einfach keinen Sinn. So, es ergibt wirklich keinen Sinn. Hamburg, München bauen gerade ihre Radwege aus. Münster, Freiburg, Leipzig sind alles Städte, die irgendwie Projekte nach vorne bringen, um die Stadt lebenswerter zu machen, weil das ist ja auch ein Teil davon. Und in Berlin geht man einen Schritt zurück. Ist schade einfach. Ist einfach wirklich schade. Könnte man auch anders machen, könnte man wie Anna Hidalgo ein bisschen mehr Mut haben, ein bisschen mehr nach vorne gehen und Dinge nicht einfach abrasieren. Aber wir sind hier beim Goodcast und dem Goodcast Deep Dive. Das heißt, wir probieren das Ganze positiv zu framen. Deswegen lass uns nicht in unserem kleinen Kosmos in Deutschland hängen bleiben, sondern lass uns mal rausgucken nach Europa.
Hm.
Europa. Und ich will dir ein paar positive Beispiele zu schönen Projekten aus Europa bringen, zum Teil auch unerwartete, also einen fand ich relativ unerwartet, das wusste ich nicht, dass das so funktioniert, aber es funktioniert offensichtlich sehr gut. Also, Brüssel, die belgische Landeshauptstadt, die belgische Hauptstadt Brüssel hat im Januar 2021 ein städtisches Tempo komplett von 30 Kilometern pro Stunde als Regelgeschwindigkeit eingeführt. Die Bilanz nach einem Jahr, Einführung 2021, die Zahl der Verkehrstoten sank um 50%.
50%?
50%.
Menschenleben, alles.
50%. Krass, oder?
Ja.
Schwerverletzte, minus 20%. Ist ein gutes Beispiel, was wir vorhin schon hatten, für die Reduzierung der Geschwindigkeit. Also das bringt schon was. Nur die Geschwindigkeit reduzieren.
Und es ist ja auch eine Illusion, nur weil 50 auf dem Verkehrsschild steht, dass die Leute wirklich schneller irgendwo ankommen. Ne? Verkehr fließt ja nicht. Deswegen besser, weil man schneller fahren darf.
Ist ein sehr guter Einwand. Eine sehr gute Ergänzung. Was damit einhergeht, und das ist auch als unmittelbar Betroffener davon, Reduzierung des Lärms um rund 4,8 Dezibel, das kann man
darunter ganz schön nichts vorstellen.
Genau, ist eine Klicks Halbierung.
Auf meiner Anlage mache ich so klick, klick.
Halbierung.
Halbierung heißt
ordentlich. So, jetzt kommt ein Wort, das habe ich gelernt und das Konzept finde ich richtig geil. Sag. Und zwar Barcelona.
Barcelona. Das kannte ich schon, das Wort.
Barcelona hat das System und es wurde geframed als das berühmte System der Superblocks eingeführt. Weißt du, was ein Superblock ist?
Ein Superblock ist ein Block, der super ist.
Das stimmt.
Das ist in der Stadt, man spricht ja von Blöcken. Mhm. Ja, Viertel lassen sich runterbrechen in Blöcke. Und ein Superblock ist ein Block, in dem alles verfügbar ist, was du brauchst. Du lebst da, du kannst da in den Supermarkt gehen, du kannst vielleicht auch Gewerbe so ein bisschen durchmischt haben und du segregierst die Stadt nicht in verschiedene Bedürfnisse, sondern du baust in diesen Blöcken quasi die Stadt nach.
Das hast du sehr schön erklärt. Ist aber nur fast richtig. Das ist im Übrigen das Modell, das Anna Hidalgo, glaube ich, mit der 15-Minuten-Stadt anstrebt.
Okay.
Das ist genau das Modell. Ist ein total geiles Modell. Ein super Block, musst du dir vorstellen, also der Anfang war richtig. Du nimmst mehrere Häuser. Du setzt, wenn du auf Barcelona von oben drauf guckst, ist das ja eh anders, errichtet als Berlin. Das ist sehr viel stadtplanerischer, wirklich in Blöcken gedacht. Und ein Block besteht aus drei Häuserblöcken. Das heißt, der ist ungefähr ein Superblock. Der ist ungefähr 400 mal 400 Meter lang. Mhm. Und innerhalb dieser Blöcke ist alles verkehrsberuhigter Bereich. Das sind alles Spielstraßen. Mhm. Und nur drumherum wird der Verkehr geführt. Das heißt, diese Bereiche gehören nur noch Fußgängern, Radfahrern und spielenden Kindern. Vorgeschrieben für Autos ist Schrittgeschwindigkeit in diesen Superblöcken. Und wir hatten vorhin schon mal ganz kurz das Thema, was macht das mit den Leuten, die dort zum Beispiel Geschäfte betreiben? Weil die haben ja dann Angst, dass ihr Lieferverkehr kommt nicht mehr an und
ja, es sind nicht nur die Leute, die Geschäfte betreiben, wir sind es, ne? Wir gehen in Supermärkte und kaufen Shit.
Genau. Es muss in Anlehnung an dieses 15-Minuten-Konzept alles nahe sein. Es darf dann eben nicht weit weg sein. Und es ist, wir sprechen über einen Zeitraum, gilt inzwischen als eines der Vorzeigeprojekte weltweit, weil es offensichtlich sehr gut funktioniert, um eine Stadt lebenswerter zu machen. Der erste Superblock wurde errichtet 1993, 2016 weiter ausgebaut. Insgesamt plant man die Umsetzung von 503 solcher Superblöcke. Superblöcke ist ein geiles Wort. Superblock. Die Erfahrung hat auf jeden Fall gezeigt, dass in diesen verkehrsberuhigten Bereichen das lokale Gewerbe anfängt zu florieren. Und das ist genau der Punkt, wenn etwas gut funktioniert und auch für die Bevölkerung gut funktioniert, dann unterstützen sie es eben auch und dann kann man es eben länger betreiben. Also, wir hatten
Berlin.
Ich war bei einem positiven Beispiel. Wir hatten Brüssel.
Brüssel.
Wir hatten Barcelona. Oh, Barcelona. Jetzt wird es richtig gut. London.
London.
London hat 2003 schon eine City Mode eingeführt. Und es gibt Umweltzonen, das ist jetzt noch nicht so richtig super krass, kennt man auch irgendwie aus anderen Städten.
Dafür müssen die alle auf der falschen Seite fahren.
Es gibt sogenannte Ultra Low Emission Zones. Hm. Das sind Zonen, in denen du nur noch ULEZ. Die Abkürzung ist wirklich ULEZ. Kennst du das? Sagt dir das was?
Nein.
Achso, das kam eben so selbstsicher. Wenn du nicht bestimmte Abgasstandards erfüllst, dann musst du, wenn du diese Zonen befährst, eine tägliche Gebühr von 12,50 Pfund bezahlen. Und das, was ich in London wirklich super spannend finde, ist, dass die Verbesserung für die Leute, die dort leben, offensichtlich so dermaßen großartig war. Also wir reden da vor allem über Luft, das ist Stickstoffdioxid und CO2, also ganz generell, also über Verbesserung von Luftqualitäten. 99% der Messstationen in London verzeichnen rückläufige Schadstoffwerte seit 2019. Ich habe das prognostiziert auch noch.
Ja, sehr bald.
Und das, was ich in London total spannend finde, ist, dass man es regierungsübergreifend beibehalten hat. Also obwohl es einen Regierungswechsel gab, hat man es beibehalten, weil man einfach gesehen hat, es trägt zur Verbesserung bei. Und jetzt wird es richtig spannend. Hm. Man hat es vor allem für den Innenstadtbereich eingeführt. Die Bereiche, die aber am meisten davon betroffen waren, waren die Außenbereiche, also dort, wo Menschen eben auch mit weniger Geld leben.
Und betroffen von Verschmutzung?
Von Luftverschmutzung betroffen waren. Und die Lebensqualität hat sich vor allem in diesen Bezirken deutlich gesteigert, weil dort mit einmal bessere Luft war. Mhm. So, das heißt, es ist eben nicht nur etwas, was super lokal funktioniert, sondern dann eben auch in einem größeren Maßstab für eine Stadt. Spannendes Beispiel. Drei Beispiele. Das eine ist Oslo. Oslo ist einen radikalen Weg gegangen. Oslo hat 2019 alle 700 innerstädtischen Parkplätze einfach wegradiert. Das heißt, man hat kein...
Es gab nur 700?
Offensichtlich. Also ich habe es nochmal nachgelesen. 700 kommt mir auch sehr wenig vor.
Dann
aber
ist es nicht so ein Verlust.
Es waren aber alle.
Okay.
Einfach alle. Das heißt, man hat kein Verkehrsverbot ausgesprochen, sondern man hat einfach...
Aber es gibt wahrscheinlich Parkhäuser.
Nee, offensichtlich nicht. Also es muss...
Städtischer hast du ja gesagt.
Also pass auf, ich zitiere. Dieses Konzept einer quasi autoarmen Innenstadt, ein vollständiges Fahrverbot gibt es zwar nicht, aber ohne Parkmöglichkeiten wird das Fahren unattraktiv, zielte auf die Reduktion des Verkehrs. Und auch da wieder, regierungsübergreifend, wurde übernommen, hat sich bewährt, ist ein gutes Konzept. Also es ist vielleicht auch eine gute Idee, nur so als für Frau Bonde, jetzt wo ich ja weiß, wie sie heißt, die Dinge zu übernehmen. Könnte man machen. Finde ich, ist eine Idee. Kann man machen. Und noch zwei gute Beispiele, um das Ganze abzuschließen. Es gibt viele gute Beispiele in Europa. Mhm. Amsterdam und Kopenhagen als Pioniere fürs Radfahren. Größer 30% der Modalanteil beim Fahrradfahren. Also da fahren wirklich...
Modalanteil.
Was heißt also das? An diesem Gesamtsystem fahren über 30% der Personen fahren Fahrrad, nutzen das.
Fahren wie die Henker in Amsterdam. Ja. Und die tragen keine Helme. Ja. Guck mal, wie viele Leute da sterben. Die tragen keine Helme. Die sind wahnsinnig. Was ist ein anderes Thema. Aber die Luft ist besser, wenn sie sterben.
Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid. In Summe lässt sich festhalten, dass Europa insgesamt in Richtung nachhaltige Stadtmobilität geht, / alle außer
einige. Berlin wird nicht die einzige Stadt sein.
Nein, ist nicht die einzige Stadt.
Ist nicht immer die schlechteste.
Nein, wir wollen auch gar nicht so ein Bashing betreiben, wir wollen ja auch über die Grenzen Europas drüber hinaus gucken.
Jetzt wird's spannend.
Oder auch nicht, sieht gar nicht so gut aus. Also ich habe mich weltweit belesen, ich reiß das nur an, weil da gibt es nicht viel zu holen.
Was?
New York hat den Times Square als Fußgängerzone gemacht, das war's. Man überlegt jetzt als erste Stadt die Einführung einer Innenstadtmaut in den USA, es gibt quasi keine Innenstadt. San Francisco hat mehrere Straßen für private Fahrzeuge gesperrt. Das ist irgendwie so alles nicht ambitioniert.
Automobil hat da eine große Rolle gespielt bei der Entwicklung der Städte.
Ja, klar. Natürlich ist es dann halt schwierig, das aus dem Innenstadtbereich rauszuholen, wenn zu viele Leute sowieso.
Ja, wieder umzukehren. Es entsteht ja auch eine Fahrtabhängigkeit, wenn du alle Straßenbahnspuren abreißt. Die sind später wieder schwer neu zu bauen. Ja,
musst du eine U-Bahn bauen.
Ja, das ist ja noch schwerer.
Oder Bus.
Ja, Busfahren in den USA ist oft, es ändert sich aber auch gerade, etwas, was auch so konnotiert ist mit eher armen Leuten, die damit fahren.
Schade.
Ändert sich aber. Also in Washington fährt man auch mit dem Bus, da gibt es auch viel Fahrradstrecken, die es früher nicht gab. Es ändert sich, glaube ich, aber sehr langsam.
Hört sich an wie ein Kenner.
Ja, in Paris war ich noch nicht, aber in Washington war ich schon mal.
Der ÖPNV-Kenner.
ÖPNV-Kenner.
Sagt man in Washington auch ÖPNV?
Ja.
OPNV. OPNV. Gutes Beispiel ist Bogota.
Okay.
Ist das die Hauptstadt von Kolumbien?
Ja.
Ja, ist die Hauptstadt von Kolumbien, hat seit 1970 jeden Sonntag den autofreien Sonntag. Das haben die bestimmt aus Deutschland übernommen. Den gab es auch mal, den autofreien Sonntag.
Als Reaktion auf die Ölkrise, auch in den 70ern.
Aber gab es nicht lange, oder?
Nee, dann war die Ölkrise ja vorbei.
das ist wie mit der Luftfeinstaub. Mit dem Feinstaub in deutschen Städten. Du, ist kein Feinstaub mehr. Lass mal wieder hochschalten.
Wir lieben unser Auto auch. Auto hat eine Bedeutung. Für uns, für unsere Identität.
Stimmt schon. Und gleichzeitig kann man das ändern. Das ist, glaube ich, der Punkt. Lass mich das hier noch schnell abschließen, dann kommen wir mal zu der Studienlage, okay? Die es dazu gibt. Also ich habe Asien, also fast nichts. Das ist wirklich, du musst extrem tief suchen. Singapur gilt als Pionier bei der Verkehrslenkung. Tokio hat traditionell einfach wenig Autos, weil die wenig Autos pro Kopf haben. Es gibt einfach weniger Autos in Japan. Shenzhen als chinesisches Beispiel ist die einzige und erste Stadt, die 100% ihrer Busse und Taxis auf Elektroantrieb umgestellt haben. Also es gibt schon ein paar Beispiele, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagen würdest, da geht jemand richtig voran. Und wenn du nach Afrika guckst und in den Nahen Osten, dann sind die dort vor allem damit beschäftigt, einen ÖPNV erstmal auszubauen. Ist einfach faktisch nicht vorhanden. Also es gibt zwar so informelle Bussysteme, was mir einfällt, ist in Kenia die Matatus, das in so Bussen, ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass da Umweltschutz oder Wohlbefinden der Bevölkerung vorne stehen würde, ohne denen jetzt Böses zu unterstellen, aber ich glaube, die stehen da einfach an einer anderen Entwicklungsstufe noch. Gerade mit der Einführung des ÖPNVs. Also wenn man global guckt, das ist wirklich spannend. Eigentlich ist Paris weltweit so ein richtiges Modellbeispiel. Was schön ist. Wir sind dann auch Vorreiter, indem wir das jetzt nochmal so auflisten. Ist auch wirklich gut für uns. Gut für uns. So. Bist du bereit für die Datenlage?
Bitte.
Okay. Also, was sagt die Wissenschaft? Zuallererst, wir haben vorhin kurz über Oslo gesprochen. Dass sie die Parkplätze abgerissen haben. Das hat dazu geführt, dass es keine Fußgänger- und Radfahrtote mehr gibt.
In Oslo?
Ja.
Schwer vorstellbar, ne?
Das ist krass. Gar nicht. Cool. Berlin liegt ziemlich weit vorne im Jahr. Wir liegen ungefähr bei 50 pro Jahr.
50 Tote?
50 Tote. Das ist echt krass. Das ist
krass. Autofahrer, Fußgänger, alles zusammen? Verkehrstote?
Verkehrstote.
50.
Und vielleicht noch, das fand ich auch ganz spannend, ist, dass Berlin einen extrem hohen Motorisierungsgrad hat. Ich kannte das Wort nicht. Der Motorisierungsgrad beschreibt, wie viele Autos man auf 1000 Einwohner hat. Mhm. In Berlin sind es auf 1000 Einwohner, Einwohnerinnen 336 Autos. Jeder Dritte hat ein Auto. Da sind bestimmt einige mit bei, die mehr Autos haben als eins. In Paris sind wir bei 244.
Jeder Fünfte hat ein Auto. So jeder Vierte. Und bei uns jeder Dritte.
Ja. Wenn du, es gibt ein Städtenetzwerk, das ist das sogenannte C40-Städtenetzwerk. Da haben sich sowohl Vorreiterstädte, wie zum Beispiel Paris, als auch andere Städte, die gucken wollen, wie kann man es eigentlich besser machen. Da sind afrikanische Städte zum Beispiel angeschlossen. Das finde ich ist eine super spannende Zahl. Laut diesem Städtenetzwerk können konsequente urbane Klimapläne bis 2030 zusammen 1,3 Gigatonnen CO2 einsparen. Das ist fast der gesamte jährliche Ausstoß Indiens. Krass, oder? Völlig verrückt. Völlig verrückt. So, Studienlage, ich hatte es angekündigt. Also, es gibt unterschiedliche Studien zu dem Thema und diese Studien beschäftigen sich vor allem mit der Gesundheit. Mit der Frage, kann es, wie groß ist die Akzeptanzlage, gerade bei den autofahrenden Personen und mit den Verkehrstoten. Und jetzt in durchmischter Reihenfolge, in der ich es eben aufgezählt habe. Also, wir hatten das Thema schon mal an anderen Stelle. Epidemiologisch, Zungenbrecher, epidemiologisch.
Hast du aber gut hinbekommen.
Danke, hab geübt. Quasi seit gestern nichts anderes gemacht, eigentlich nur das. Epidemiologisch gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass eine Senkung von Feinstaub und Kohlenstoffdioxid in Städten unmittelbar zu weniger Krankenhausaufnahmen wegen Asthma, COPD und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang. Mhm. Belastung runter, Gesundheit hoch. Finde ich schon total gut. Zweitens, Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Unfalltoten und Schwerverletzten. In Großbritannien ergab eine Meta-Analyse, ich zitiere das jetzt kurz, eine Meta-Analyse schon 2010, dass das Risiko für Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit 50 Kilometern pro Stunde zu sterben bei ungefähr 80% liegt, bei 30 Kilometern pro Stunde nur noch bei 10%. Ist auch krass, oder? 20 Kilometer pro Stunde weniger, 70% Risiko weniger zu sterben. Gut, bin ich jetzt erstmal dabei.
Naja, der Grund ist ja auch, dass es dann weniger zu Zusammenstößen kommt, weil du einfach diese Sekunde, die du reagierst, nicht schon 40 Meter zurückgelegt hast, sondern erst 20 oder 10 Meter. Ne? Und deswegen gibt es eine Chance zu bremsen, bevor du jemanden triffst. Das ist einfach physikalisch. Egal wie schnell du reagierst, du legst halt eine bestimmte Strecke zurück in der Sekunde, in der du reagierst.
Und die Wucht ist auch geringer.
Weil du bremsen kannst, ja.
Schleudert dich halt einfach nicht gleich direkt 50 Meter weit wie so ein Ping-Pong-Ball bei einem Aufschlag, sondern wirst halt vielleicht nur touchiert.
Ja.
Vielleicht nur. Was ich spannend finde, ist, in Berlin haben wir viele unterschiedliche Zonen. Also wir haben mit der Stadtautobahn quasi eine, wo du 80 fahren kannst oder manchmal 100. Dann haben wir Tempo 30
Zonen. Nein. 100 kannst du da nicht fahren.
Also, da gibt es nicht Abschnitte auf der Stadtautobahn, wo man
100 fahren kann? Nein.
Ich dachte immer. Ja. Wir haben Tempo 30 Zonen, wir haben innerstädtisch 50. Und was ich total spannend finde, ist, dass es Studien gibt, die belegen, dass wenn du städteweit das gleiche Tempolimit einführst, dann ist die Akzeptanz bei Autofahrenden auch einfach größer. Das heißt, wenn du sagst, wir fahren jetzt überall 30, ist der Aufschrei zwar größer, aber am Ende ist die Akzeptanz auch größer.
Beides, also Aufschrei größer und Akzeptanz?
Beides.
Okay.
Aufschrei weiß ich nicht, aber Akzeptanz auf jeden Fall. Finde ich aber, aber warum macht man das dann nicht?
Aber ich will nicht, dass die Aachener irgendwie 50 fahren, wenn ich hier so rumnuckel mit meinen 30. Ich will genauso frei sein.
Das ist ja ein ganz neues Konzept vom Föderalismus.
Race to the top.
Okay. Und jetzt, das würde dich interessieren. Eine häufige Frage ist, ob der Ausbau von Radwegen tatsächlich mehr Leute aufs Rad bringt.
Und die Antwort lautet ja.
Die Evidenzen sind klar. Praktisch alle Städte, in denen hochwertige Radinfrastruktur geschaffen wurde, verzeichnen signifikante Zuwächse im Radverkehr. Mein Lieblingsbeispiel ist London. Da hat der Radverkehr zwischen dem Jahr 2000 und 2018 um 155% zugenommen. Jetzt kommst du und sagst, naja, wenn die bei einem Radfahrer angefangen haben, ist das ja auch kein Problem. Aber 155% ist schon krass.
Alles relativ.
Ja, alles relativ.
Ja, klar, sehr gut.
Und vielleicht auch das noch, es gibt eine Metastudie und die hat in 22 Städten das erforscht und mit jedem Kilometer neuem geschützten Radweg pro Quadratkilometer Stadtgebiet nimmt der Radverkehr um 1% zu. Also es gibt je mehr ausgebaut ist, desto mehr Leute fahren Rad. Finde ich alles super spannend. Und auch, es gibt noch eine Studie aus den Niederlanden, die heißt Safety in Numbers, das ist so die Überschrift davon. Je mehr Radfahrer unterwegs sind, desto geringer wird das relative Unfallrisiko, weil Autofahrer sich an sie gewöhnen und die Städte ihre Infrastruktur anpassen. Also es gibt auch einen Gewöhnungseffekt. Dann wirst du nicht mehr angebrüllt. Radfahrer, scheiß ihr! So, alles in allem, gute Sache. Warum wird das in Deutschland nicht gemacht? Weil nach Straßenverkehrsgesetz alles bundeseinheitlich geregelt wird. Und das ist nämlich das größte Problem in Deutschland. Du kannst als Kommune nicht machen, was du willst. Es wurde letztes Jahr angepasst, oder die StVO.
Das heißt, Berlin dürfte gar nicht, wenn es wollte.
Nicht ohne weiteres. Warte, ich muss hier ganz kurz den Abschnitt raussuchen. Hier, Städte dürfen zum Beispiel Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen nur in Ausnahmefällen anordnen. Du kannst nicht einfach sagen, wir machen das jetzt mal. Weil es bundeseinheitlich geregelt ist über Straßenverkehrsgesetz und über die Straßenverkehrsordnung. Die wurde aber angepasst. Damit neige ich mich dem Ende. Ich fasse das Ganze jetzt mal zusammen. Und dann interessiert mich natürlich, ob du noch...
Du hast noch 80 Seiten Text.
Ja, die überspringe ich jetzt aber ich stelle das alles zur Verfügung. Auch dir. Und nächstes Mal wird abgefragt.
Okay. Kein Problem.
Lohnt sich wirklich, das zu lesen. Ich fand es mega spannend. Ich habe es gestern Abend mir nochmal durchgelesen, nachdem ich es natürlich als klein recherchiert habe. Also was habe ich für mich mitgenommen? Wenn man als Stadt etwas Gutes für seine Einwohner und Einwohnerinnen tun möchte, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst mehr Grünflächen schaffen, das hat Einfluss aufs Klima. Du kannst Tempo-30-Zonen einführen, das hat Einfluss auf die Gesundheit der Menschen vor Ort. Du kannst den Autoverkehr reduzieren, das erhöht sogar die Überlebenswahrscheinlichkeit. Also es gibt viele gute Möglichkeiten, das zu machen. Und es gibt ein Beispiel, das wirklich gut funktioniert, und das ist Paris. Und ich finde es wirklich stark, und das muss ich echt sagen, dass da eine Bürgermeisterin sitzt, die seit Jahren einen Kurs hat, der sich an der Lebensqualität der Person orientiert, die in dieser Stadt wohnt. Das steht einfach über allem anderen drüber. Das finde ich total gut. Und ich würde mir wünschen, wirklich wünschen, dass man das auch in deutschen Städten, ich würde ja nicht jetzt weiter auf Berlin rumhacken, sondern dass man das einfach in deutschen Städten auch besser umsetzt. Und dass man das einfach, dass man da mehr über die Leute nachdenkt, die da vor Ort auch wohnen. Ich will nicht an der Straße wohnen, wo die Leute 50 fahren dürfen, wo Autofahrer mit einer 50 durchbrettern. Muss einfach nicht sein. Fahren ja auch nicht 50. Die fahren 60, 65. Weil selbst wenn ich geblitzt werde, kriege ich ja noch keinen Punkt, muss nur 20 Euro zahlen. So mit der Herangehensweise. Also am Ende knistern sie ja auch an der Schule mit 60 vorbei. Ich würde mir wünschen, dass man diesem positiven Beispiel folgt. Machst du denn Justin Bieber?
Nein, sehr gut. Also dass nicht das Wohl und die Gesundheit der Menschen, die in der Stadt leben, dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin am Herzen liegt, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Man muss vielleicht nur mehr darüber sprechen. Auch diese Zahlen und die Vergleiche. Ich meine, wenn wirklich weniger Menschen sterben oder Menschen länger leben können dadurch, dann ist es doch ein Argument, was jeder unterstützen würde. Die Frage ist halt, komme ich immer noch genauso schnell überall hin? Darauf muss man eine Antwort finden. Bin ich in der Lage, wenn ich ins Kino gehen will, wenn ich irgendwie einkaufen gehen möchte, wenn ich meine Kinder zur Schule bringe oder zum Kindergarten, klappt das alles noch genauso schnell, dass ich pünktlich bei der Arbeit bin? Das ist für uns halt ein hohes Gut. Ich weiß nicht, wie die Leute in Paris das sehen. Aber wenn man darlegen kann, hey, ihr verliert keine Zeit, es ist einfach nur Qualität, die dazu kommt, dann ist es ja auch nicht weit hergeholt, dass man das unterstützt.
Ich glaube, das, was in Paris und in Barcelona, wir hatten das vorhin mit diesem Superblock-Konzept, was da als positives Argument da an die Seite gestellt werden kann, dass man das sehr viel integrierter denkt. Man denkt dann eben sehr viel mehr in lokalen Räumen. Klar, in Berlin hast du ein Problem, also mein Cousin zum Beispiel fährt jeden Tag 4 Kilometer zu seiner Kita, weil er hier vor Ort keine gefunden hat. Das ist nicht das Prinzip Superblock, das ist das Prinzip Ultrablock. Hier wurden einfach gesamte Bezirke zusammengefasst. Und das kann es nicht sein. Dann kannst du nicht sagen, ja, nutzt man ÖPNV. Zumal der, das heißt,
was?
Naja, ist ja auch, fährt ja auch nicht immer. So. Aber Ich glaube, dass es zwei Dinge gibt, die du mitdenken musst. Oder es gibt viele Dinge, aber mir fallen zu dem, was du gesagt hast, fallen mir zwei Dinge ein. Das eine ist, du hast recht, es kann nicht dazu führen, dass Leute dann eben sehr viel längere Transportwege mit einmal haben, sondern man muss dann ein Angebot schaffen. Und das Angebot ist entweder der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Und das wird häufig gemacht. Dann werden U-Bahnen gebaut. Die Stadt Wien zum Beispiel hat ja ein U-Bahn-System ausgebaut, als sie angefangen hat, es umzustellen. Entweder das oder man schafft lokale Strukturen, Kieze, Quartiere, Superblöcke, wie auch immer, in denen du deinen Einkauf eben auch holen kannst, Einkauf einholen, indem du nur 5 Meter irgendwo hin, indem du nur 5 Minuten irgendwo hinläufst und dann wieder zurückläufst. Weil, also dafür finde ich, gibt es keine Rechtfertigung, diese 5 Minuten beim Auto zurücklegen zu müssen. So, und wenn man das alles mitdenkt. Kommt,
ja, du hast ja komplett recht. Es ist halt die Frage, inwiefern kann man eingreifen, wie kann man das alles steuern, wo machen auch alle mit. Es gibt ja auch Beispiele in Berlin, wo Viertel entstehen, die halt nicht lebenswert sind, weil die irgendwie so als Retortenstadt irgendwo reingepflanzt werden oder vielleicht auch 30, 40 Jahre brauchen, bis sie angenommen werden und da alles funktioniert. Ich will auch nicht mir vorschreiben lassen, in welchen Supermarkt ich gehe. Und eine Supermarktkette will sich nicht vorschreiben lassen, wo sie ihren Supermarkt aufbaut. Ja, das hat alles so Konnotationen von Sozialismus, ja, von der Frage, inwieweit muss der Staat das Leben der Menschen gestalten. Aber du hast das Ziel und das Ideal, da gebe ich dir komplett recht, dass es eine super lebenswertere Stadt ist, wenn du die Möglichkeit hast, alles gut zu erreichen. Das Problem einer Regierung in Berlin ist ja nicht, dass sie das nicht wollen. Das würde ich mal für jede Regierung auch behaupten. Die Frage ist, wie weit sind sie bereit einzugreifen, um sowas zu hervorzurufen, weißt du, und zu induzieren, irgendwie einzubringen, damit es dann auch wirklich angenommen wird. Und da gibt es auch wirtschaftliche Interessen, da gibt es Menschen, die sagen, halt mal, ihr dürft nicht einfach ins Leben von Leuten eingreifen, wenn jemand im Norden der Stadt wohnt und gerne im Süden der Stadt einkaufen geht, du darfst es ihm nicht verbieten.
Nee, verbieten will das
nicht. Nein, ich sage ja nicht, dass du es verbieten willst.
Ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Aber das ist das Argument, wenn man überlegt, wer redet mit wem und wo wird sowas entschieden.
Du bist doch ein Mann der Zahlen.
Nee.
Okay, du bist zumindest ein vernünftig denkender Mensch. Naja. Also man kann dich mit Studien überzeugen. Und die Studienlage ist wirklich, und das ist was, was ich aus dieser Recherche
mitnehme. Du musst ja auch nicht mich überzeugen.
Nee, ich bringe das, aber jetzt hast du es gesagt, ich ergänze es nur.
Ja.
Die Studienlage ist ziemlich eindeutig, ist wirklich eindeutig. Es gibt am Anfang immer Widerstand und ich glaube, das ist das, woran Politik das eine oder andere Mal scheitert, an diesen Widerständen am Anfang. Das, was sich aber in allen Studien zeigt, in allen, ist, dass je höher die Lebensqualität vor Ort ist, also da, wo du wohnst, desto eher akzeptierst du langfristig auch Einschnitte. So, natürlich ist es nicht geil, wenn die Parkplätze vor meiner Haustür wegradiert werden und dafür eine Sitzzone hinkommt mit ein paar Bäumchen. Finde ich im ersten Moment nicht geil. Wenn ich aber feststelle, dass meine Kinder mit einmal über diese Straße laufen können, ohne plattgefahren zu werden, dass die eine Straße haben, auf der sie spielen können, dass die Luftqualität besser wird, dann bin ich eben bereit, auch in Kauf zu nehmen, dass ich ein paar Meter weiter zum Supermarkt laufe, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Und da ist die Studienlage echt mehr als eindeutig. Das ist ganz klar, es zeigt sich über alle Städte hinweg.
Aber du musst nicht die Senatorin überzeugen, sondern du musst die Menschen überzeugen, die in der Stadt leben, weil die müssen sich bemerkbar machen. Es funktioniert nicht so, dass die Stadt der Politik gehört oder irgendeinem Bürgermeister oder einer Senatorin, sondern die gehört uns. Und wenn wir das so wollen, dann wird es auch passieren.
Ich hoffe, dass das so ist.
Ist so.
Ist so. Das ist dein Thema beim nächsten Mal.
Ist so.
Ist so. Ist gutes Thema.
Mein Thema nächste Woche ist ein bisschen Meta.
Übernächste Woche.
Nächstes Mal ist etwas Meta. Wir gucken auf eine Philosophie, die verbunden wird mit Menschen wie Marcus Aurelius, Kaiser von Rom, Seneca, Philosophen. Wir gucken auf den Stoizismus. Was macht eigentlich ein Stoiker aus und wie macht man aus Problemen, aus jedem Problem, was man trifft, eine gute Nachricht?
Richtig. Guck mal, kriege ich Gänsehaut. Finde ich gut. Finde ich, ist ein richtig gutes Thema.
Wo gibt es heute noch? Also wer nutzt es? Wo kommt es her? Kurzer Diskurs, kurzer Rückgriff auf die Geschichte des Stoizismus. Wo sieht man das aber heute auch noch? Gibt es Stoiker, die sich dazu bekennen? Und wie wird man eigentlich Stoikerin oder Stoiker?
Das finde ich spannend. Also du bringst eigentlich, das ist wirklich ein Meta-Ansatz. Du bringst keine gute Nachricht mit, sondern du bringst die Frage mit, wie mache ich aus jeder Nachricht eine gute Nachricht?
Das Instrument gebe ich an die Hand. Das Hindernis ist der Weg.
Mega, finde ich gut. Freue ich mich drauf. Bin ich richtig gespannt.
Zu Recht.
Dann bis zum nächsten Mal. Danke, Christian.
Danke dir, Julius.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch, du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.